Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Diesmal besprechen wir Black Widow, den 24. Film aus dem MCU. Ich bin Adam und mit mir im Abstandsstudio heute ist...
Moin Moin, Hannah hier.
Jo, wir waren tatsächlich beide nach sehr langer Zeit mal wieder im Kino. Nicht nebeneinander, das ist das Besondere, sondern in verschiedenen Städten. Die Wunder der modernen Technik. Hannah in Hamburg, ich in Berlin und wir haben uns Black Widow angeschaut. Den neuen Film rund um Scarlett Johansons Natascha Romanoff von der Regisseurin... die da heißt Kate Shortland, die hat davor Lore gemacht. Das Drehbuch stammt von Jack Schaefer, die für WandaVision verantwortlich war, und haben uns den Film angeschaut. Was sprechen wir heute?
Genau, ich muss vorweg sagen, Adam, also erstmal, wir können ja vielleicht einmal ganz kurz erzählen, wie es war, wieder im Kino zu sein. Denn ich muss sagen, also wir waren alle getestet, ne? Wir hatten alle eine FFP2-Maske auf. Es waren in Hamburg im Cinemax am Dammtor waren, ich würde sagen, vielleicht nur so 30, 35 Journalisten drin. Also wirklich eine kleine Gruppe. Du wurdest auch so gesetzt, mehr oder weniger. Also da war so ein Platzanweiser, als du reinkamst. Und es war auch so niedlich, weil, also wirklich, ich meine, das ist jetzt gar nicht böse, aber dann war der Ton auch am Anfang so, weißt du, bei dem Marvel-Vorspann war der Ton noch nicht da. Also man merkte so ein bisschen, als ob das Kino auch so wieder, weißt du, beginnt irgendwie die Vorstellung abrollen zu lassen. Und ich muss sagen, ich fand, das war ein ganz, ganz merkwürdiges, aber auch schönes Gefühl, wieder im Kino zu sein. Und natürlich habe ich dich vermisst, weil du bist ja immer mein Marvel-Go-To-Guy, neben dem ich sehr gerne sitze in Marvel-Filmen, einfach wenn ich mal ein kleines Fragchen habe oder so, dass ich dich da fragen kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich nach der ersten Action-Szene ungefähr total erschöpft war, weil ich das gar nicht mehr gewohnt war, dieses super laute Action-Erlebnis im Kino zu erleben. Wie ging es dir dabei?
Ja, Cinema is Healing oder Nature is Healing, je nachdem, wie man es möchte. Ich habe auch überlegt, meine letzte Pressevorführung war tatsächlich A Quiet Place 2, kurz bevor der allererste Lockdown oder so oder erste Maßnahmen ergriffen worden sind. Und es war irgendwann im Februar oder März 2020. Es war auf jeden Fall schön, wieder im Kino zu sein. Auch das ist ja mit den 3Gs jetzt, wer geimpft ist oder genesen oder was ist das dritte G? Vergesse ich immer.
Getestet.
Getestet, genau. der durfte mit rein und bei uns waren das auch nur 30, 40 Leute oder so. Wir waren am Alexanderplatz im Kino. Und der Desinfektionsspender hat leider auch nicht so ganz funktioniert, wie er sollte. Der Film an sich technisch lief ganz normal. Die Reihen waren jeweils abgesperrt, also jede zweite Reihe war gesperrt und du solltest eigentlich auch nicht neben jemanden sitzen. Das wurde auch von der Security kontrolliert. Dann war das ein relativ großes Kino. Aber ich muss sagen, sobald dann der Vorspann lief, dann hatte ich auch schon wieder Gänsehaut und dachte mir, endlich ist Marvel wieder im Kino.
Ich fand auch zum Beispiel jetzt die 2,5 Stunden da die Maske aufzuhalten. Also klar, ich gehöre ja immer zu den Leuten, die lieber eine Nicht-FFP2-Maske trägt, also irgendwie eine medizinische Maske oder so, weil das meine Haut besser bekommt als diese super engen Plastik-chinesischen Stoffe. Aber ich fand, im Endeffekt ging es eigentlich. Also ich habe dann wirklich auch nach ein paar Minuten gar nicht mehr gemerkt, dass ich eine Maske aufhabe, so ungefähr.
Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich für mich ein bisschen anstrengender gewesen. Aber aushaltbar. Man konnte ja, wenn man sein Getränk manchmal genommen hat, kurz mal ein paar Sekunden verschnaufen. Und das ging dann halt auch, es sind ja dann auch nur so 2-3 Stunden oder so mit BVG oder mit Anfahrt, die man die dann auf hat. Da gibt es ja manchmal, wenn man dann arbeitet, vielleicht eine längere Zeit, obwohl es ja auch empfohlen wird, dass man die Maske dann immer wieder absetzt, mal für Pausen, wenn man mal irgendwie draußen durchatmet.
Ja, aber insgesamt muss ich auch sagen, also ich war danach noch ganz erfüllt, als ich rausging und ich musste ein bisschen lachen, weil die anderen Journeys erzählten dann, dass noch Fast and the Furious die PV danach sei, wo ich mich nicht für angemeldet hatte und ich hatte auch noch leider einen anderen Termin an dem Nachmittag in Hamburg. Aber ja, ich dachte mir so, wow, das war ja auch ein Erlebnis gewesen, gleich so ein actiongeladenes Double Feature dann irgendwie mitzunehmen.
Ja, der steht auch bald für mich an, Review dann bei Serienjunkies.de. Ich als alter Fast and the Furious Fan freue mich da ja drauf. Eigentlich habe ich mich sogar fast noch mehr auf Fast and the Furious 9 gefreut als auf Black Widow, weil ich schon wirklich? Wieder so ein paar Sachen gesehen habe, die da passieren, die einfach so hanebüchen sind, dass ich sehen möchte, wie man das umsetzt. Aber Black Widow ist schon auf jeden Fall, also das waren so die zwei Filme, wo ich mir dachte, die würde ich schon gerne im Kino sehen, wenn es denn möglich ist, weil die 3Gs eintreffen. Und nun bin ich gespannt und hoffe ja, dass das weiterhin so gehen wird und dass der Impffortschritt weitergeht und dass diese Delta-Variante sich ein bisschen zügeln lässt. Und dann ist es ja vielleicht im Sommer zumindest mal möglich, ein bisschen mehr im Kino zu sehen.
Aber erzähl noch mal ganz kurz, Black Widow wird ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Pivot wieder Release bei Disney Plus haben, oder?
Genau. Original geplant war, dass der Film am 1. Mai 2020 in die US-Kinos gekommen wäre. Aber das hat sich ja dann verschoben im März, wo dann so Ungewissheit war, mehrfach. Und jetzt ist es halt so, der Film kommt am 8. Juli in die deutschen Kinos, wo es offen ist. Also es ist ja jetzt wirklich überall offen oder fast überall, würde ich sagen. Seit dem 1. Juli sind die deutschen Kinos und auch die in Österreich, glaube ich, wieder offen. Und die Alternative ist halt, den Film als PVOD bei Disney Plus zu schauen für die zusätzliche Abogebühr von 21,99. Dann kann man den Film aber so oft schauen, wie man möchte. Also das ist ja nicht so wie bei anderen Rent-a-Movie-Modellen, wo du dann 15 Euro zahlst und irgendwie 48 Stunden hast oder so, sondern du kannst, solange du Disney Plus-Kunde bist, den Film dann ganz oft anschauen. Und in den USA geht es dann am 9. Juli los.
Und interessanterweise wird er ja dann auch, glaube ich, im Oktober bereits bei Disney Plus normal sein, oder?
Genau, das sind immer nur so 3-4 Monate zwischen der Premium-Variante und dann gratis für alle, die Disney Plus haben.
Weil das finde ich ja schon einen krassen Move. Also da würde ich ja denken, dass, sage ich mal, so Normalos, die jetzt mit Marvel nicht so viel anfangen können, dann ja auch in Anführungsstrichen bis Oktober warten werden, oder?
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also das habe ich so anekdotisch auch bei vielen Leuten in meinen Social-Media-Timelines gesehen, dass sie dann jetzt auf Raya and the Last Dragon gewartet haben, bis der gratis war. Oder Mulan, da ist halt auch so, weiß ich nicht, manche sind da halt so ein bisschen, dass sie warten, obwohl jetzt das PVOD wahrscheinlich nicht viel teurer ist als ein Besuch in einem Premium-Kino. Ich erinnere mich immer wieder daran, dass ich das König der Löwen-Remake im UCI mal gesehen habe und dafür, glaube ich, auch 20 Euro pro Karte bezahlt habe. Also What? Nimmt sich das nicht viel. Ja, das war so ein Zurücklehn-Sessel-Kino, weißt du? Und deswegen nehmen sie da ein bisschen mehr.
Ich erinnere mich noch an irgendeinen, ich weiß gar nicht mehr welcher, das war, wo man auch so 14,50, glaube ich, bezahlt hat. Aber ich glaube, das war so das Maximum, was ich jemals für Kino bezahlt habe. Ich war aber noch nie in so einem schicken, weißt du, Bett-Kino oder wie auch immer man die nennt.
Ja, in den coolen York-Kinos in Berlin zahlst du ja auch sehr viel weniger. Also da bist du meistens unter 10 Euro dabei am Kinotag oder so. Und die Kinos sind ja eigentlich auch ganz nett mit so Rücklehnen sitzen, die jetzt vielleicht nicht so Sessel sind, aber halt ganz chillig sonst.
Ja, und du kennst mich, Adam, sobald ich da halb liege und irgendwie einen Pulli über meiner, sag ich mal, meinem
Körper habe. Wie ein Vögelchen schläft Anna dann dahin.
Schlafe ich ja auch sofort ein im Dunkeln. Also, deswegen bin ich ja immer ganz dankbar, wenn die Stühle sich nicht so weit zurücklehnen lassen. Ja. Ja, aber funny. Nee, dann aber vielleicht nochmal kurz zu deiner Einleitung. Du meintest ja gerade 24. Marvel-Film, ne?
Ja.
Ich muss ja wieder sagen, dass als ich in der PV war, dachte ich mir so, ich hätte doch nochmal einen Recap gucken sollen, denn ich wusste gar nicht mehr so genau, was da eigentlich passiert ist.
Das gibt es tatsächlich bei Disney Plus auch als Marvel Legends. Da ist so eine Reihe, die immer wieder zu den neuen Starts so 7- bis 10-minütige Recaps anbietet und dann gab es sowas zu Falcon, zu Wanda, zu Vision, zu Winter Soldier, zu Daniel Brühl, zu also Baron Zemo und sogar zu Agent 13, also Emily Van Camp. Und dann kannst du dir dann so super zusammengeschnittene Recaps angucken bei Disney Plus, wenn du es hast.
Guter Tipp. Okay.
Also, und das wird es auch zu Black Widow bald geben. Das wurde schon angekündigt in den Juli-Neuheiten.
Ach, nice. Okay. Nee, aber gute Geschichte. Ich vergesse immer so, dass Disney Plus ja auch diesen, sag ich mal, Bonusmaterial eigentlich ganz gut bedient, ne? Wie genau, damals schon bei Mandalorian und Co.
Und das Making-of wird dann, glaube ich, auch relativ früh schon im Juli verfügbar sein zum Film. Das hatten sie auch schon angekündigt.
Nice. Okay, cool.
Ja, genau. Als Vorgeplänkel noch, der Film spielt zwischen Captain America Civil War und Avengers Infinity War, was erklären dürfte, warum Black Widow noch am Leben ist. Spoiler, wenn ihr Avengers Endgame nicht gesehen habt. Pech jetzt, aber das ist nun mal der erfolgreichste Film der Welt. Den setzt man als Voraussetzung hier jetzt auch fest, weil ja fast alles aus dem MCU danach jetzt spielen wird, außer Black Widow. Genau, und es ist der Solo-Film von Scarlett Johansson, auf den die Welt eigentlich auch oder die Marvel-Fans gewartet haben. Und ich würde auch gerne dich fragen, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt schon eine Frage ist oder vielleicht für einen Spoiler-Teil, aber ob das Timing des Films, wo er jetzt angesetzt ist, wann er herausgekommen ist, nicht wegen der Verschiebung, sondern insgesamt so, ob das für dich gepasst hat oder ob du es hättest lieber früher gesehen hättest.
Nein, Adam, ich glaube, das ist ja auch allgemeiner Kanon, oder? Ich glaube, jeder, der in dem Film sitzt und ihn dann gesehen hat, denkt, warum sehen wir den jetzt erst? Das macht irgendwie keinen Sinn.
Ja, das ist schon so ein bisschen, das ist so, es dürfte kein Geheimnis sein, dass ich Marvel sehr mag und mir hat dieser Film jetzt auch wieder sehr gefallen, aber das ist so ein bisschen mein kleines Wermutspflaster oder wie man das sagt, Wermutstropfen, dass der Film wirklich zum falschen Zeitpunkt in der Reihenfolge herausgekommen ist. Ich hätte ihn, glaube ich, fast sogar noch vor Captain Marvel platziert, hätte ich da was zu sagen gehabt.
Natürlich.
Einfach, weil Natascha es verdient hätte und weil das, was erzählt wird, da besser gepasst hätte. Und von der Dramaturgie hätte es, glaube ich, auch sogar ein bisschen besser gepasst, weil diese Prequels und In-Between-Quels und wie das alles heißt und die Hintergrundgeschichte vom Red Room und von Natascha als Black Widow, das führt dann immer so ein bisschen dazu, dass man ja weiß, dass der Hauptfigur eigentlich nicht so viel passieren kann. Und bei manchen Zuschauern ist es dann so, als wüsste man schon so ein bisschen, also als wären die Stakes nicht so high, wie man im Englischen sagt, jetzt um die Englischkeule mal hier rauszuholen.
Ja, ich glaube ja prinzipiell, dass auch, also auf mich bezogen jetzt, meines Erachtens, hat sich ja auch mein Superheldenkonsum qualitativ auch ein bisschen verändert jetzt in den letzten Jahren. Und wenn du sagst, vor Captain Marvel, ist das ja auch schon so fast 3 Jahre her, oder? 2, 3?
Ja.
Und ich denke, dass der Film da sehr viel besser funktioniert hätte, denn ich finde jetzt, also nehmen wir mal ne, den Zeitpunkt an, 3 Jahre später, habe ich das Gefühl, dass sich, wie gesagt, mein Schauen auch so weit verändert hat, dass ich ihn doch etwas gewöhnlich finde. Und ich glaube, ich hätte ihn vor 3 Jahren besser gefunden. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Ich würde aber auf jeden Fall schon mal vorab sagen, dass ich ihn deutlich besser fand als Captain Marvel, weil Captain Marvel ist ja bei uns beiden, glaube ich, so ein bisschen unteres Drittel vom MCU, was so Gefallen und Sympathie angeht. Aber diese Figuren, auch die neuen Figuren, die jetzt eingeführt werden, mit einem zum Beispiel David Harbour als Alexei Shostakov, beziehungsweise Red Guardian, Florence Pugh als Yelena Belova, Rachel Weisz als Melina Vostokov, O.T. Fagbannel, bester Name der Welt, als Mason und noch so ein paar andere, die dabei sind, William Hurt als Thunderbolt Ross, der auch wieder Jagd macht nach Civil War auf die unregistrierten Superhelden nach dem Sokovia Act. Das sind alles ziemlich gute Schauspieler, mit so kleinen Abstrichen manchmal, aber das ist dann vielleicht wieder so eine Drehbuchsache oder too much. Aber an sich ist das Ensemble ziemlich gut hier in dem Film.
Ja, das Ensemble ist super. Also wie gesagt, auch Scarlett Johansson und Florence Pugh, wenn wir sie richtig aussprechen, natürlich tragen Puck. Die das. Ne? Ja, pow.
Einfach mal alles sagen, was möglich ist.
Genau, eins wird schon richtig sein. ich muss aber sagen, ich glaube, das so viel kann ich spoilern. Wir sehen irgendwann am Anfang eine Szene, wo Scarlett Johansson eine Filmszene sieht, und zwar einen Ausschnitt aus Moonraker. Und witzigerweise ist es ein James Bond, den ich sehr mag. Und ich weiß, der ist nicht besonders beliebt oder so im Kanon der besten James-Bond-Filme. Ich mag den einfach wahnsinnig gern, weil ich den halt als Kind gesehen habe und als Kind so liebte. Und das war ja so ein bisschen die Bond-Antwort auf Star Wars. Der ist natürlich auch total crazy nachher mit so einer Weltraum-Piu-Piu Schlacht und sowas. Aber ich fand, das war so bezeichnend, denn ich finde auch hier Black Widow, ich hätte mir gewünscht, dass der so ein bisschen bodenständiger ist, und das ist er anfangs auch, aber gen Ende kriegt er irgendwie so eine Craziness, die mich fast so ein bisschen an Moonraker erinnern lässt. Und das fand ich auch so ein bisschen schade, wenn du sagst, das Timing fandest du eigentlich am negativsten, fand ich leider diesen Wechsel in der Tonalität, hat mich sehr gestört. Und ich fand es halt sehr schade, dass sie nicht dabei geblieben sind, einfach da eine Art von bodenständigen Spionage-Thriller draus zu machen, statt irgendwie nachher wirklich eine Moonraker-Craziness.
Das war schon ein bisschen Foreshadowing, was on the nose ist, um das Englisch-Bingo hier mal ein bisschen voranzutreiben. Ich habe ja gar nicht so viel James-Bond-Hintergrundwissen, deswegen hätte ich das jetzt, glaube ich, gar nicht auf Anhieb zuordnen können. Danke, dass du das gemacht hast. Aber ich würde dir zustimmen und ich würde quasi den Pott erhöhen darum, dass Black Widow für mich ein bisschen die Fast and Furious-isierung vom MCU ist tatsächlich, besonders so im Showdown, ohne jetzt da zu viel zu verraten. Aber gewisse Sachen, die da passieren, sind halt schon sehr ja, Hanebüchen ist ein Wort, was man da benutzen kann, bei einer Figur, die im Prinzip keinerlei richtige Superkräfte hat, außer halt so eine super krasse Ausbildung im Red Room.
Ja, und das ist
doch so, und mich stört es auch gar nicht, aber ich finde, es passt sogar als Kino-Comeback. Und wie du sagst, ich stimme dir total zu. Ich hätte auch eine viel intimere Geschichte erwartet und bin dann doch wieder beeindruckt, dass es wieder so ein volle Pulle 200 Millionen Film wahrscheinlich ist.
Ja, und das finde ich so schade, Adam, weil ich glaube, er hätte besser funktioniert, hätte man sich wirklich mehr so auf, genau, handgemachte Action, ne, am Boden, gerade weil sie jetzt nicht so mächtig ist oder beide nicht so mächtig sind. Das hätte doch vollkommen ausgereicht. Und ich glaube, die Marvel-Fanboys wären eh reingegangen. Leute wie mich, die so manchmal das ganz gerne gucken, aber jetzt nicht so crazy sind darüber, hätten auch mehr Spaß gehabt. Denn ich zum Beispiel dachte am Anfang, yay, wir kriegen endlich einen besseren hier Red Sparrow-Film. Diesen Agentenfilm da mit Jennifer Lawrence. Weil ich gucke zum Beispiel gerne so weibliche Agenten und sowas. Also auch Americans und sowas. Ich mag diese Spionage.
Atomic Blonde.
Genau, ich mag das wirklich, wirklich gerne. Und klar, dafür muss ich jetzt vielleicht nicht einen Marvel-Film sehen. Ne? Gut, die Frage kann man sich stellen. Aber ich fand diese, dass sie beides versucht haben. Bodenständigkeit plus totale, wie sagtest du, Fast and the Furiousierung von Marvel. Ja. Ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß und ich finde, es passt überhaupt nicht.
Bei dem zeitgemäß werden wir, glaube ich, noch streiten, weil ich doch finde, dass gewisse Themen im Film sehr, sehr zeitgemäß sind. Auch
nee, nur diese Craziness am Ende ist nicht mehr zeitgemäß, sorry.
Ja, okay, das okay. Ja, gut, da stimmen wir überein. Aber es gibt halt andere Momente, die sind super zeitgeistig, würde ich sagen. Eben wollte ich noch was sagen, was auf dich zurückkommt.
Red Sparrow?
Red Sparrow, genau, das wollte ich sagen. Du hast recht, es gibt nämlich einen Vorspann bei dem Film. Und das ist ja auch kein Spoiler unbedingt, würde ich sagen. Aber da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil da Smells Like Teen Spirit in dem Vorspann benutzt wird. Und ich finde, das ist der düsterste Marvel-Credit-Vorspann, den ich so gesehen habe. Und ich dachte mir, boah, wenn es so weitergeht, dann könnte das ein ziemlich krasser Film werden. Und dann haben sie halt doch am Ende diese ridiculous Sachen mit reingemacht. Aber dieser Vorspann, der hat mir wirklich gut gefallen. Wie hast du den gesehen?
Total, das war so ein Cover von Smells Like Teen Spirit. Ich weiß gar nicht, wer ihn singt. Müssen wir nochmal schauen nachher. Ja. Und ich fand sowieso schon die Anfangssequenz, die so ein bisschen in die Jugend geht von Natascha Romanoff. Ich dachte, ich wäre in einem anderen Film. Und ich mochte den Film, also den anderen Film, in dem ich war.
Ich dachte, ich bin Americans und ich habe noch nie Americans gesehen.
Genau, wirklich. Ich dachte mir so, oh, wie geil. Weißt du, so weibliche, ne, die werden jetzt irgendwie also nicht, dass ich das unbedingt toll finde, aber ich mag, wie gesagt, diese Spionage und ich finde es natürlich super krass, was mit denen passiert und ich meine, let's face it, sowas wird es ja auch noch geben irgendwo auf der Welt, ne? Also, oder gab es vor allem auch. Nee, und ich gebe dir recht, dieser Vorspann war toll, der war richtig so gritty, ne? Würde man glaube ich sagen, im Amerikanischen und so schwarz-weiß und dann dieser Score darüber, also ich hatte auch Gänsehaut und ich glaube, es war nicht nur meine Erschöpfung nach der ersten Actionsequenz und meine Freude, wieder im Kino zu sein, der war wirklich gut und ich wäre gerne in dem Film geblieben, aber da saßen wir dann nachher leider nicht mehr.
Vielleicht mal versuche ich eine Kurzzusammenfassung zu geben, einfach nur damit die Leute so ein bisschen im Bilde sind. Wie du schon erwähnt hast, haben wir am Anfang so eine Flashback-Szene, wo wir in Nataschas Kindheit zurückgehen. Bei den Black Widows ist es so, dass man in jungen Jahren im Red Room ausgebildet wird und dann zum knallharten Killer ausgebildet wird. Das sehen wir jetzt auch, wie es bei Natascha und ihrer Familie in Anführungszeichen passiert und ihrer Schwester in Anführungszeichen, muss man ja dazu sagen. Und dann wird die Ziehmutter verletzt und man denkt, sie ist irgendwo weg. Die Schwestern werden voneinander getrennt. Natascha macht irgendwann ihre Ausbildung weiter und arbeitet als Agentin für den Red Room. Die Schwester geht in die Ausbildung des Red Rooms und Jahre später erfahren wir halt, oder wissen wir halt alle durch die Marvel-Filme, Natascha ist zu SHIELD rüber gewechselt. Und jetzt kommt etwas aus der Vergangenheit wieder, nämlich jemand lenkt die Black Widows fern und das muss Natascha aufhalten. So ganz grob gesagt einfach mal zur Handlung.
Ich kann vorweg schon mal sagen, dass ich die Darstellerin der jungen Natascha super gut fand.
Ich hab erst mal gerätselt, ob sie wirklich Natascha sein soll oder ob es schon Jelena sein soll. Das habe ich nicht so ganz gerafft, aber ich fand sie auch ziemlich gut.
Nee, erstmal, Adam, sind so Basics. Was ich ja nicht abkann, ist, wenn junge sozusagen Charaktere gecastet werden und dann eine andere Augenfarbe haben als der Charakter, den sie darstellen sollen. Da denke ich immer,
wie war das hier?
Nee, es war richtig. Deswegen, sie hatte auch sehr, sehr blaue Augen und auch schon so ein bisschen, ich fand, sie sah auch Scarlett Johansson sehr ähnlich, weißt du? So
das stimmt, irgendwann habe ich es auch gesehen, ja.
Ne, größere Nase, der sehr viel vollere Mund, also weißt du, einfach so diese sehr dominanteren, sag ich mal, Traits von Scarlett Johansson. Und ich fand, sie hat auch super gespielt. Also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, sonst finde ich immer diese Kinder, weißt du, und die Vergangenheit immer ein bisschen öde. Aber ich dachte mir auch so, ich könnte auch noch länger da bleiben, weißt du?
Ich hätte auch fast erwartet, dass es noch eine zweite Flashback-Szene gibt, aber dann haben sie ja doch schon einen relativ großen Sprung gemacht nach den 90ern.
Genau, und ich habe es nochmal geguckt, sie heißt Ever Anderson. Also nur so, dass wir uns den Namen vielleicht mal merken, weil ich hoffe, dass mit ihr noch irgendwie, dass sie noch ein paar gute Rollen kriegt, weil ich finde ja gute Kinderschauspieler immer auch wichtig.
Das stimmt.
Und Schauspielerinnen natürlich. Und natürlich, kurze Adam, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich liebe ja Rachel Weisz.
Also echt? Der ewige Gärtner, bist du davon ein Fan? Das ist der Film, wo ich sie gesehen habe.
Ja, da hat sie auch, glaube ich, ihren Oscar auch für gewonnen, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Ich liebe viele andere Filme von ihr, aber ich liebe sie generell, ich mag die wahnsinnig gern. Und ich fand auch, dass ihre Verjüngung ziemlich gut funktioniert hat am Anfang. Solche Haare hat zwar irgendwie keine Mutti, die irgendwie zu Hause arbeitet, aber generell fand ich, diese Verjüngung hat sehr gut funktioniert auch bei ihr. Und wie gesagt, Rachel Weisz, also ich liebe sie, auch wenn ihre Rolle ein bisschen dünn war hier, habe ich sie trotzdem wahnsinnig gern gesehen.
Und ja, David Harbour ist halt so ein bisschen das, was ich vorhin angedeutet habe. Am Anfang ist er noch okay, weil man da noch nicht so viel über ihn weiß. Da gibt es auch eine Verjüngung und so. Und später ist er halt so als bärtiger, etwas dicklicher Red Guardian zu sehen. Bei ihm hatte ich so ein paar kleine Probleme, aber das wollte das Drehbuch auch, weil er Comic Relief auch sein soll, dass er manchmal ein bisschen zu dad-jokig unterwegs war und den Room nicht lesen konnte, wie man so schön sagt im Englischen auch. Also dass er manchmal so ein bisschen, wie nennt man das?
So trottelig.
Dass ihm das Taktgefühl fehlt, wenn er mit seinen, in Anführungszeichen, Töchtern spricht. Weil man kann es ja auch schon sagen, Comic-Kenner wissen es auch, hier im Film werden die beiden zwar so kurzzeitig mal als Geschwister eingeführt, also Natascha und Jelena, aber sie sind einfach nur für eine Mission zusammengesteckt worden und sie sind dann halt so irgendwie, weiß ich nicht, Schwestern im Geiste, Adoptivschwestern oder sowas.
Aber sag mal, wollen wir denn dann schon in den Spoiler-Teil kommen mit einer Kurz-Review von uns beiden? Denn ich glaube, wir haben viel über Spoiler zu reden.
Warte mal, ich muss kurz nochmal gucken, ob ich noch irgendwas habe vor dem Spoiler-Teil. Dip. Ich würde sagen, was ich gut finde, dass gewisse Sachen in dem Film nicht gemacht werden, die jetzt zum Beispiel bei einem Solo gemacht werden. Also wir alle haben ja wahrscheinlich noch aus dem MCU in Erinnerung, dass Natascha und Clint Barton, also Hawkeye, immer über Budapest reden. Und so viel kann man, glaube ich, jetzt schon verraten. Das wird nur verbal mal angedeutet und ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein prägendes Erlebnis war oder sowas, was wir jetzt dann nochmal in aller Ausführlichkeit sehen, wie den Kessel Run bei Solo, der da in 12 Parsecs gemacht wurde. Das fand ich irgendwie ganz gut, dass das passiert ist.
Ich erinnerte mich gar nicht daran, dass die immer über Budapest sprechen.
Echt nicht? Das haben sie auf jeden Fall bei den ersten Avengers-Filmen relativ oft gemacht.
Ich weiß nur, dass sie dann Budapest sagt, ne? Was ja, glaube ich, auch stimmt. Ne?
Budapest. Genau. Ja, aber ansonsten haben wir, glaube ich, schon viel so unsere groben Eindrücke vermittelt. Ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht andere Werke von Kate Shortland noch gesehen hattest.
Witzigerweise habe ich heute früh noch mal geschaut, was sie eigentlich gemacht hat, ne? Und da fiel mir auf, dass ich Berlin Syndrome gar nicht gesehen habe und generell auch die anderen Filme, Lore oder ich habe es hier gleich, was war das, Somersault, ich habe die alle nicht gesehen und prinzipiell finde ich es ja toll bei Disney, dass sie, sage ich mal, Jüngeren auch eher Alternative, ne? Oder Indie-Filmregisseurinnen vor allem auch die Möglichkeit geben, Filme umzusetzen. Aber ich hatte mit ihr noch gar nichts vorher zu tun gehabt. Ich weiß, sie hat auch ein paar Folgen hier von Smilf zum Beispiel umgesetzt. Die Serie ist ja, sage ich mal, ne? Darf man ja irgendwie so kaum noch erwähnen, so ein bisschen. Ist ein bisschen, ne? Unter Skandalen dann auch zu Ende gegangen.
Ja.
Also ich hatte mit ihrem Werk noch gar nichts mit zu tun. Ich weiß nicht, du?
Nee, ich tatsächlich auch nicht. Smilf habe ich gesehen, aber die restlichen Filme waren mir unbekannt.
Genau, und ich finde, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr löblich, dass man solchen Indie-Regisseuren und Regisseurinnen solche, ne, 100, 200 Millionen Blockbuster auch an die Hand gibt. Ne? Wir denken daran, denke mal dran, bevor wir im Podcast saßen zu Wonder Woman, gab es ja, glaube ich, keine Frau, die jemals die Regie geführt hat bei einem Film, der über 100 Millionen Dollar gekostet hat.
Ja.
Ne? Und das ist erst irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahre her oder so. 4. Und deswegen, also das finde ich sehr, sehr löblich. Ich fand es auch von der Regie echt rund. Wie gesagt, ich hätte mir, glaube ich, eher ein anderes Drehbuch gewünscht. Also ich hatte jetzt keinerlei Probleme wirklich mit der Regie jetzt per se.
Ja, nö, also handwerklich fand ich den eigentlich bis auf die manche übertriebenen Sachen ganz gut. Typisch Marvel, jokey öfter mal. Das machen vor allem Florence Pugh-Figuren und David Harbour, glaube ich. Und das ist dann wie erwartet. Kann einem gefallen, muss einem nicht gefallen. Ich mag es ganz gerne. Fand es jetzt nicht so übertrieben wie andere Beispiele oder so. Da nenne ich immer Guardians of the Galaxy 2, wo ich es nicht so optimal fand. Den müsste ich aber auch nochmal wieder gucken.
Captain Marvel, jeden 90er-Reminder ungefähr.
Genau. Aber sonst gab es Szenen, die haben mich erinnert an James Bond, das hast du ja auch schon erwähnt, an Fast and the Furious, das haben wir ja auch schon erwähnt, und eine ganz klare Referenz ist halt einfach auch die Mission Impossible-Reihe und so ein bisschen auch der 90er-Geist, der da auch unweigerlich mitspielt, finde ich. Also einfach so gewisse Verfolgungssequenzen, ein paar Twists und Turns, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Wir möchten ja auch nicht allzu viel vorwegnehmen, deswegen gehen wir mal auf Sicherheit und besprechen das im Spoilerteil, weil ihr wollt ja auch ins Kino gehen oder irgendwie 21,99 € ausgeben und deswegen nur wenn ihr das dann bis dahin schon geschaut habt, solltet ihr vielleicht auch den Spoilerteil hören, weil wir gehen im Spoilerteil auch auf die Schurkenidentität ein und auf gewisse andere Sachen, also Vorsicht und Obacht und so, ne?
Genau, und prinzipiell würde ich sagen, also ich fand, es war ein sehr schönes Kinoerlebnis, also ohne, dass ich jetzt, weißt du, abends mit Freunden irgendwie da einen schönen Abend hatte, aber generell fand ich, war es toll, wieder im Kino zu sein, und ich glaube auch, dass Black Widow sich eigentlich perfekt dafür eignet, wieder ins Kino zu gehen, ne, so als
ersten Film. Da würde ich zustimmen, auf jeden Fall,
ja. Ne? Nach einer langen Zeit, und ich finde, dafür ist es auch dann, was auch immer ihr dann zahlt für den Eintritt, ist es das auch auf jeden Fall wert. Ich muss aber sagen, in Normal Times würde ich sagen, nett muss man aber nicht unbedingt gesehen haben. Und dann kann man wirklich eher auf Oktober warten. Also die Leute, die jetzt nicht wirklich alle Marvel-Filme im Kino gesehen haben, und zwar irgendwie in Woche 1 oder 2, da denke ich mir, es ist so ein bisschen, Adam, und ich weiß, es ist sehr hart. Und ich meine damit nicht, dass der Film schlecht war, aber es ist so ein bisschen, who cares?
Weißt, ja, das hat, ist aber auch ein hausgemachtes Problem dann wegen des Timings, würde ich behaupten.
Total.
Ich als Fan würde sagen, lohnt sich, kann man sich angucken, wenn man mehr zu Black Widow erfahren möchte. Aber warum diese Veröffentlichungsreihenfolge? Das ist so ein bisschen wirklich die Krux an der ganzen Sache. Hättest du das jetzt direkt nach, oder sagen wir mal, hättest du den Film zwischen Infinity War und Endgame rausgeballert? Perfekt, glaube ich.
Ich hätte ihn statt Captain Marvel rausgeballert.
Oder so.
Sorry. Aber deswegen, also nein, Adam, du hast ja natürlich recht. Also ich, wie gesagt, geht rein, wenn ihr Bock auf irgendwie Action habt im Kino, und die Schauspieler und Schauspielerinnen sind gut. Die Story ist interessant. Nachher wird es ein bisschen crazy, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne? So. Insgesamt aber in Normal Times würde ich sagen, wartet bis Oktober. Dann könnt ihr ihn bei Disney Plus für einen Fünfer, wenn ihr nicht schon längst abonniert seid, ihn gucken.
Oder ein Achter, ich glaube, der Preis ist ja ein bisschen angestiegen.
Ach ja, stimmt ja, sorry.
Ein Achter. Genau. Außer ihr habt vielleicht noch einen guten Deal, dann vielleicht
oder
ist der
Fünfer sogar noch.
Genau.
Aber ja, und bei dir ist es eine komplette Sehempfehlung, oder was ist bei dir das Fazit?
Ja, für Fans auf jeden Fall. Klar, ja. Ganz kurz gesagt, ja. Ich überlege ja immer noch so ein bisschen, ich habe die Review noch nicht ganz komplett fertig gemacht. Ich überlege gerade noch, ob ich 4 oder 4,5 gebe. Aber mindestens 4 würde ich geben.
Komischerweise würde ich 4 auch geben. Aber so mit, sage ich mal, im Augenzwinkern, weil ich Pew und ScarJo gerne zusammen sehe.
Der Welcome-Back-Bonus würde es fast 4,5 bringen.
Ja, wirklich. Echt? Welcome back. Welcome back Kino, absolut. Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
Ja.
Jo, wollen wir Spoiler?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Genau.
Ich habe noch einen Punkt, den ich gleich erwähnen möchte im Spoiler-Teil.
Warte mal, wir müssen kurz die Spoiler-Glocke. Spoiler, 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 Red Room, büb, büb, Alarm. So.
Und zwar, du hattest ja gerade schon so ein paar Filme aufgezählt, an die dich der Film erinnert hat.
Ja.
Mich hat der Film ganz extrem an Bourne erinnert. Und okay. Zwar, ich glaube, das ist Bourne, was ist das? Der zweite Bourne, weil allein.
Shaky Cam?
Nee, allein diese, genau, diese sehr schnell geschnittene Handkämpfe in der Wohnung. Und ich glaube, das war nämlich auch in Marokko, wenn ich mich richtig erinnere, in Bourne. Ja. Und danach halt die Motorradfahrt. Und ich muss leider sagen, Adam, Bourne hat es damals tausendmal besser gemacht. Ich finde, es war besser geschnitten. Die Action-Handkampfszenen waren besser und die Verfolgungsjagd war spannender. Und ich dachte mir, wie schade jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wann der zweite Bourne ist, aber ich glaube, 10 Jahre ist der auch schon alt.
Mindestens. 2002 oder so?
Ja, deswegen. Ich finde es schade, dass Marvel, er ist auch sehr schnell geschnitten, aber ich finde, er ist fast zu schnell geschnitten, sodass du manchmal auch gar nicht mehr wusstest, wo du bist oder so ein bisschen, weißt du, dass dir schwindelig wurde. Und dazu muss ich sagen, dass auch natürlich Scarlett Johansson und Pugh, ich finde, sie haben einen guten Job gemacht, aber ich natürlich achte ja auch sehr drauf. Ich sehe natürlich sofort, wenn da der Körper von den Stuntfiguren, Stuntfrauen drin steckt.
Ja, da würde ich dir, glaube ich, gar nicht unbedingt nicht zustimmen, obwohl das jetzt kompliziert formuliert war. Also ich stimme dir zu, in bestimmten Kampfszenen, vor allem wenn, glaube ich, die beiden am Anfang gegeneinander kämpfen, da ist es wirklich teilweise ein bisschen hektisch geschnitten. Man versucht zu sein Bestes, aber man sieht halt auch, dass da die Stunt-Ladies im Einsatz sind, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber zum Glück ist es nicht so katastrophal wie bei der Regenkampf bei Iron Fist oder sowas, was ja Katastrophe war. das geht schon okay. Und ich finde auch, und da bin ich vielleicht zu sehr in der Materie drin, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass man uns auf eine falsche Fährte locken möchte. Denn meine Theorie, die ganze Zeit habe ich gedacht, wer ist Taskmaster? Schon bevor ich in den Film gegangen bin, dachte ich, Florence Pugh ist Taskmaster. Rachel Weisz ist Taskmaster. Irgendwer anders, David Harbour ist Taskmaster. Ich dachte aber wirklich die ganze Zeit an eine Frau. Und deswegen gibt es halt diese Spiegelkampfszene direkt am Anfang, wo die beiden so ihre Bewegungen nachahmen. Und deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie es sein könnte. Und dann habe ich die ganze Zeit im Film darauf geachtet, ist Florence Pugh zur gleichen Zeit am gleichen Ort wie Taskmaster? Ist Rachel Weisz zur gleichen Zeit wie der Taskmaster da? Und das haben sie tatsächlich, wenn man aufmerksam zuguckt, dann siehst du halt, dass es nie der Fall ist. Und dann später gibt es ja die Reveal, da können wir später auch noch drauf kommen. Aber das war so ein bisschen...
Kleine Klammer, Adam, Florence Pugh ist ungefähr ein Kopf kleiner als Taskmaster.
Ja, aber da kann man ja auch polstern und alles.
Absätze tragen.
Ja. Deswegen dachte ich auch, da habe ich auch dann immer geguckt, Größenverhältnis, kann das stimmen? Weil es war für mich ganz klar, dass Taskmaster auf gar keinen Fall ein Mann ist. Auch wenn es halt so suggeriert wird.
Ich musste ein bisschen lachen, weil ich anfangs gar nicht geschnallt habe, dass Taskmaster jetzt die Kampfarten des Gegenübers kopiert.
Hast du nicht geschnallt? Da gibt es ja sehr klare Hinweise. Also die Black Panther-Krallen, der Captain America-Stance.
Genau, genau. So ich erinnerte mich dann auch wieder dran sozusagen. Aber irgendwie war ich dann, wie gesagt, ich hatte irgendwie, mein Gehirn war irgendwie, es war auch ziemlich warm in Hamburg, muss man sagen. Ich weiß nicht, mein Gehirn war ziemlich leer. Und dann nachher wurde es ja nochmal explizit gesagt. Und dann hatte ich es auch wieder drauf. Ich muss aber sagen, es hat mich auch so gar nicht interessiert. Also ich fand Taskmaster insgesamt auch als Bösewicht, hat mich wirklich zero tangiert. Obwohl es natürlich auch eine relativ krasse Story sein kann. Aber dafür fand ich war, gut, wir sind jetzt im Spoiler-Teil, dafür fand ich war, dass die Tochter, die dann wirklich da drin steckt, ich hatte überhaupt keinen Zugang zu ihr, weil ich finde, ihr wurde zu wenig auch Screentime gegeben jetzt in Persona, als dass ich da irgendwie Mitleid gehabt hätte.
Ja, das kann man auch so unterschreiben. Deswegen war ich halt auch gespannt, wie man das Ganze so aufzieht. Und es war dann halt auch so die Möglichkeit, weißt du, wenn du, wir sind im Spoiler-Teil, deswegen wirklich, hört nicht den Spoiler-Teil, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, außer ihr seid wirklich Spoiler-Freunde. Ich wurde im Vorspann schon gespoilert, wer der Taskmaster ist, weil ich den Namen gesehen habe und ich mir dachte, ich wusste gar nicht, dass sie mitspielt. weißt du, da stand dann nämlich drin, weißt du, was da drin stand?
Nö.
Olga Kurilenko. Und dann dachte ich mir, aha, interessant.
Aber witzig, dass du sagst, weil natürlich kenne ich ihren Namen auch vor allem wegen Bond, ne? Also, ja. Und ich habe mich auch im Vorspann noch gefragt, huch, ich wusste auch gar nicht, dass sie da mitspielt. Und jetzt, mir ist aber nachher dann die Rückfolgerung gar nicht, also klar, logisch, man erkennt sie auch ein Stück weit. Aber wie gesagt, aber es ging mir nicht nahe. Ging dir es irgendwie nahe?
Ja, das ist das Ding, ne? Man baut die ganze Zeit so auf, dass Black Widow ihre Gewissensbisse hat, weil sie ja den Red Room-Chef da umbringen soll, diesen Weinstein-Verschnitt, dessen Namen ich gerade mal nachschauen muss. Der heißt nämlich Dracoff, gespielt von Ray Winston, den man aus Ice oder auf Kings and Prophets kennt. sie hatte halt die ganze Zeit den Auftrag, das war so ihr großer Auftrag, um zu S.H.I.E.L.D. zu wechseln, dass sie den Red Room-Typen ausschalten muss, um das Black Widow-Programm zu beenden. Und dann war halt zufällig so seine Tochter da und dann hat sie beide in die Luft gesprengt und hatte so jahrelang Gewissensbisse. Das hat man versucht, so ein bisschen als Natashas Konflikt einzuführen. Funktionierte auch bedingt, aber ich muss dir zustimmen, hätte noch besser sein können. Und dann, wenn der Reveal dann kommt, dann denkt man sich, ja, okay, Mist und Scheiße und so. Aber weil der Taskmaster durch diese gesamte Gedankenmanipulationsgeschichte dann so ein bisschen kühl auch rüberkommt und steril, ist das halt nicht etwas, was man fühlt, glaube ich, als Zuschauer. Und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Aber nochmal, Adam, bei den Avengers und auch Natascha Romanoff, selbst durch ihre Verfolgungsjagd durch die Stadt haben sie wahrscheinlich mehr Leute umgebracht.
Ja, aber das war ein unschuldiges Kind.
Ja, aber sie werden wahrscheinlich auch vielleicht ein unschuldiges Kind als Beifahrer in einem Auto so umgebracht haben oder sonst was. Die Avengers, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Ja. Also ich finde, wie gesagt, ich finde, das zieht bei mir nicht mehr. Und ich finde, das ist auch so oldschool. Weißt du, das hat vielleicht vor 10, 20 Jahren mal funktioniert. Aber ich hätte mir schon ein bisschen interessanteren Twist da irgendwie gewünscht.
Das Ding ist ja dann, dass es um diese ganze Geschichte geht, freier Wille gegen Manipulation und überhaupt, was ist der Red Room eigentlich für eine Organisation? Und das finde ich wiederum sehr spannend, weil, und da gibt es ja auch so eine Szene, die ich so ein bisschen ziemlich harten Tobak finde fürs MCU, da gibt es den Gefängnisausbruch, wo Natascha und Yelena Red Guardian aus seiner Gefangenschaft befreien und dann sagt er irgendwann, ihr habt so schlechte Laune, habt ihr eure Periode. Und dann gibt es so diesen Monolog von Yelena, wo sie darüber berichtet, nein, wir haben keine Periode mehr, weil der verdammte Red Room uns den Uterus rausgeschnitten hat, du verdammter Idiot. Und das fand ich halt ziemlich krass, dass man das explizit macht, weil natürlich wurde Natascha schon in Avengers eingeführt als eine Person, die keine Kinder mehr bekommen kann, aber ich glaube, das kam immer nur so unterschwellig rum und war gar nicht so explizit, dass das ja ein Teil ihrer Ausbildung war. Und das fand ich schon ziemlich nahegehend.
Gebe ich dir absolut recht. Also ging einem wirklich nahe, logischerweise, was das auch bedeutet. Da wurde dir ja auch so die Tragweite bewusst, ne? Was vielleicht noch alles mit denen angestellt wurde. Also gerade was Missbrauch und Ähnliches angeht, ne? Als Geheimagent und wie gesagt, oder Geheimagentin. Und wie gesagt, das sind natürlich auch Team, die in Americans oder auch in Red Sparrow natürlich noch mehr behandelt werden. Also gerade was den Missbrauch angeht. Fand ich auch mit Abstand eigentlich eine der härtesten und somit auch interessantesten Geschichten. Ich fand aber nachher wurde es dann auch wieder so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, weil du dann wieder die ganzen Agentinnen waren wie so, weißt du, das war, Adam, das war wie in so einem 80er-Jahre-Comic, weißt du, dass sie dann alle unter so Mind Control sind und wenn sie dann so Pulver riechen, dass sie dann wieder entkontrolliert sind.
Ja.
Adam, ja. Das war 80er.
Aber kann man mal machen in der Comic-Verfilmung. Also ich meine...
Ja, aber ich fand, es macht, wie gesagt, es schob das alles wieder so ins Lächerliche. Und das, was du vorher hattest, so als Gefühl des, oh krass, das ist wirklich ein bitteres Ding, wo wir gerade sind, wird dann immer so, wirst du wieder so ein bisschen ins Lächerliche gezogen und negiert geradezu.
Ja, damit hatte ich, glaube ich, gar nicht so das große Problem. Ich verstehe, dass man das so sehen kann, auf jeden Fall, ja. Aber irgendwo muss, das ist halt wirklich so diese klassische, darüber macht sich Mario manchmal lustig. Bei Avengers gibt es ja auch, als die Aliens besiegt sind und der Obermotz dann oder das Portal geschlossen wurde, dann fallen die auf einmal alle um, wie wenn man Dracula einen Flock ins Herz jagt, weil irgendwie das Gehirn weg ist. Und so ist es halt hier auch so ein bisschen, wenn man es zuspitzen wollte. Aber ich finde, das muss man, glaube ich, leider in so Blockbuster-Filmen manchmal machen. Einfach als einfache Lösung, damit du, sie kämpfen ja dann gegen Natascha und sie kann sich ja zur Wehr setzen, das ist natürlich, dann ist sie wieder so ein bisschen overpowered, wie man so schön sagen würde, weil sie alleine sich irgendwie so gegen 20 andere Leute, die auch eine ähnliche Ausbildung wie sie hatten, durchsetzen kann, aber fand ich okay. Da gibt's halt dann, wenn der Red Room, wir sind im Spoilerteil, wenn der Red Room dann wie so ein Helicarrier runtergeht, aus dem Himmel fällt, gibt es halt viel krassere Suspension of Disbelief-Szenen, wo Natascha dann auf irgendwelchen runterfallenden Teilen rumslidet und trotzdem irgendwie keinerlei Wunden hat oder sowas, was man dann einfach mal hinnehmen muss.
Ja, da musste ich wieder an Moonraker denken, weil ich glaube nämlich, Moonraker ist ja auch der Bond, wo dann Beißer, hier, ne, Jaws, dann einfach vom Himmel fällt ohne Fallschirm. Und ich meine, gut, Natascha hier findet natürlich per Zufall noch einen rumstehenden Fallschirm so ungefähr, wo sie dann ihre Schwester oder in Anführungsstrichen Schwester mit einbinden kann. Aber ich dachte mir auch so, warum denn, Adam? Das brauchen wir doch alles gar nicht mehr. Ich muss Natascha oder Scarlett Johansson nicht auf einem Digital-Carrier rumsurfen sehen.
Das finde ich halt so witzig. ich spoile mal den Fast 9 Trailer oder einen Fast 9 Trailer, ja. Da gibt es so eine Szene, da tackelt Vin Diesel John Cena in ein Gebäude rein und mit seiner bloßen Muskelkraft tackelt er ihn halt so stark, dass er ihn mit seinem Kopf durch ein Steingebäude durchzimmert. Und das ist halt so dieses Fast and the Furious-Sisierung des Action-Kinos, was man entweder total feiert und einfach so hinnimmt oder irgendwie total bescheuert findet. Ich kann beides nachvollziehen. Ist hier in dem Film teilweise so passiert, aber wie ich, glaube ich, jetzt schon öfter gesagt habe, mich hat's nicht so unbedingt gestört, aber es kann einen halt auch total aus dem Film herausreißen. Und ich sehe schon einige Kommentatoren, die sagen, bah, völlig overpowered die Frau und was ist da los und was macht Marvel da? Kann man alles sehr kritisieren.
Weil ich mag es ja, wenn es in Maßen ist. Und wir hatten ja kurz vorher schon du hast es ja kurz erwähnt, den Gefängnisausbruch. Und da sehen wir ja schon, weißt du, wie Scarlett Johansson an einem Hubschrauber und eine riesen Lawine kommt runter, ja. Und sie swingt da irgendwie durchs Gefängnis und holt noch ihren Vater damit. Ich finde, da hatten wir ja schon so eine sehr over-the-top-Szene. Und dann denke ich immer so, macht sie doch eher so ein bisschen in Maßen, weißt du? Eine kann ich gut ertragen, habe ich auch gar nichts gegen in einem Superhelden-Marvel-Film. Aber dann nachher habe ich das Gefühl, sie wollen es nochmal toppen mit hier dem Carrier. Und ich fand gerade auch die Carrier-Szene, was ist das hier in Captain America 2, war das da?
Ja.
Da fand ich es schon extrem öde. Das Einzige,
echt? Fandst du öde?
Das Einzige, was gut war, dass es halt nicht irgendwie eine Stunde dauerte, so ungefähr, weißt du? Ich hatte das Gefühl, früher war vom Pacing her dann immer diese Actionsequenz so extrem lang. Ich fand, hier war es relativ schnell dann auch vorbei, Gott sei Dank.
Ja, also ich finde ja auch, so ganz an die Qualität von dem Winter Soldier kommt er auch nicht heran. Und es gibt so ein paar Parallelen, könnte man ja sagen, so von der Grittiness und von dem Thema her, Sünden der Vergangenheit und so. Und Winter Soldier und Natascha haben ja auch im Comic eine gemeinsame Vergangenheit, sind da auch ein Couple und sowas. Das ist halt so ein Ding. Bisher im Marvel-Universum noch nicht. Vielleicht ein kleiner Themenwechsel, weil ich würde gerne mal deine Meinung hören zum Charakter, den der gute, wie heißt der noch gleich? Der Helfer da. Der heißt Mason, seine Figur. O.T. Fagbangle. Der ist ja so ein bisschen der Mann, der Nataschas Wünsche von ihren Lippen abliest. Und wenn sie eben das nötige Kleingeld gibt, ihr irgendwie alles besorgen kann. Hattest du da Love Interest Vibes?
Also erstmal dachte ich natürlich, sofort an Handmaid's Tale. Ne? Also die Leute, die Handmaid's Tale gucken, das ist ja sozusagen hier Elizabeth Moss' Mann de facto.
Ja.
Da mochte ich ihn gar nicht, witzigerweise, in Handmaid's Tale. Ich weiß nicht, ich mochte die Rolle nicht und ich mochte nicht die Art, wie er spielt, komischerweise. Hier hat er mir ganz gut gefallen. Ich habe jetzt nicht unbedingt Love Interest Vibes gesehen, aber ich fand eigentlich dieses Zusammenspiel zwischen den beiden hat ganz gut funktioniert. Ich fand ihn auch wirklich, wirklich okay. Ich fand es echt okay. Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie emotional gepackt. Ich dachte nicht jetzt so, oh, will they, won't they oder so.
Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wollen sie das andeuten oder nicht? Und ich habe es nicht so richtig gerafft. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Ruffalo. Und Black Widow und Hulk hatten ja auch so ein bisschen mal kurzzeitig was ab Age of Ultron. Aber das ist ja dann auch so im Sand verlaufen. Und dann hatte sie auch ein bisschen was mit Steve oder so. Das ist ja auch so ein bisschen immer so uneindeutig im Marvel-Universum. Also Steve Rogers. Ich fand ihn so als Sidekick ganz witzig, weil er ihr dann halt so dieses komische alte Flugzeug besorgt, mit dem ja dann auch der Gefängnisausbruch organisiert wird. Hab mich aber auch ein bisschen gefragt, wo der jetzt herkommt, weil er so ein bisschen aus dem Nichts da ist und dann einfach so jetzt so in Kontakt ist. Und dann später am Ende holt er ja dann noch so ein paar andere coole Sachen für sie. Ja, war so ein bisschen schwammig, die Figur, fand ich teilweise. Also von allen Figuren, die es da so gab, war es für mich ein bisschen die ungreifbarste, würde ich fast sagen.
Also das hat mich irgendwie nicht so gestört. Was ich gerne gesehen hätte, komischerweise, ich hätte fast gerne so ein, nach der Anfangsszene hätte ich gerne, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja auch hier Natascha und Florence Pugh zum Beispiel, die ist ja relativ frisch aus der Kontrolle raus, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
Ja.
Und dann dachte ich mir, dann fahren sie ja irgendwann Auto und ich dachte mir, ach wie interessant, ich würde jetzt so gern sehen, wie Scarlett Johansson und Florence Pugh ihre neue Freiheit genießen. Also Florence Pugh will das erste Mal irgendwie in eine Bar gehen, einen Mann abschleppen oder Frau abschleppen, was auch immer. Und dann dachte ich mir, ich hätte mir gewünscht, dass man da noch so ein bisschen so diese neu gewonnene Freiheit ein bisschen sieht, weil ich kann mir vorstellen, wenn du halt jahrelang da in diesem Camp und unter Mind Control warst, dass du danach vielleicht irgendwie dein Leben zurückhaben möchtest. Und ich glaube, dann wäre auch nachher die Befreiung der anderen Black Widows für mich näher gegangen, weil ich dachte, jetzt sieht man mal, was sie haben am Leben und was ihnen vorher genommen wurde. So ein bisschen wie die Entnahme natürlich ihres Uterus, was natürlich super krass ist. Aber ich hätte es mir auch, du hättest es vorher auch noch ein Stück weit zeigen können in ihrer eigentlichen Freiheit.
Sie hat natürlich ein krasses Bier miteinander und das ist schon super viel Freizeit. Aber ich verstehe, was du meinst, klar, ja.
Weißt du, der Film ist wirklich lang genug und wir haben viele, sag ich mal, Slow-Momente. Und da fand ich, sag ich mal, sie sind dann eher auf Familie gegangen, was auch wieder ein bisschen auf Fast and the Furious geht, ne?
Ja,
ihre Familie. Wo ich aber denke, das ist ja auch eine Fake-Familie de facto. Und ich meine, wir wussten ja auch am Anfang.
Bei Fast and the Furious auch.
Und wir wussten ja auch am Anfang nicht, ob jetzt zum Beispiel meine Freundin Rachel Weisz jetzt eigentlich gut oder böse ist.
Genau.
Und damit wird ja auch so ein bisschen gespielt. Und der Red Dark Guardian ist ja, wie du schon sagtest, so ein bisschen so der, ne, der Superhelden-Loser, den sie da auch, der auch nicht der richtige Vater ist de facto. Und das fand ich, wie gesagt, ich fand schade, dass sie da auf Familie gegangen sind, weil ich dachte, who cares? Es hat mich wirklich zero tangiert. Gerade weil wir auch nachher nicht genau wussten, wie wir diese Charaktere einordnen sollen. Und dann hätte ich mir eigentlich mehr so ein bisschen Schwesternschaft, also auch Fake-Schwesternschaft zwischen ScarJo und Pew gewünscht, einfach um ihre Freiheit zu verdeutlichen und gegen was sie eigentlich kämpfen. Denn sie kämpfen ja nicht für ihre Familie, sie kämpfen für die Befreiung von den anderen Black Widows.
Stimmt. Sistra, wie bei Orphan Black.
Ja, wirklich. Und das hätte ich sehr viel spannender gefunden. Und das fand ich echt so ein bisschen, ich weiß nicht, gut, das ist vielleicht auch so eine Disney-Manier, ne? Wir sind alle Familie, wir sind alle Friends und wir kämpfen gemeinsam und sowas. Aber wie gesagt, das ist wieder für mich so etwas, wo ich denke, wir haben in den letzten 3 Jahren auch ein bisschen eine Entwicklung gemacht im Film- und Serienbereich. Und ich hätte mir da ein bisschen mehr Mut gewünscht. Aber klar, ich meine, der Film sollte letztes Jahr rauskommen. Wahrscheinlich wurde das Drehbuch vor 3, 4 Jahren geschrieben, ne? Die Zeiten ändern sich. Logo.
Ja. Ich hatte jetzt nichts dagegen, weil also so ein Unterton, den es bei Black Widow ja auch immer gab, war, das haben wir dann auch bei Endgame gesehen, dass sie, und hier in dem Film ja auch, dass sie nicht mal weiß, wer ihre Eltern sind, weil sie ja irgendwann weggegeben wurde. Und das fand ich schon so als emotionale Komponente ganz interessant. Muss man natürlich wissen, wie sehr einen die Figur von Black Widow jetzt interessiert. Aber so an sich, da gibt's ja in Endgame, glaube ich, beim Red Skull dann diese Szene rund um den letzten Infinity Stone, der dann noch fehlt, der Soul Stone, glaube ich, wo sie dann zum ersten Mal erfährt, wie dann ihre Eltern hieß. Und hier in dem Film jetzt, in Black Widow, spricht sie ja mit dem Red Room Chef und der verhöhnt sie dann, was den Namen ihrer Mutter und das Grab ihrer Mutter angeht. Das fand ich halt auch schon interessant.
Ich dachte komischerweise eher, dass der Taskmaster ihre Mutter ist.
Ja, das wäre natürlich auch noch eine andere Art von Twist gewesen. Das meinst du ihre leibliche Mutter, ja?
Genau.
Ja.
Das hätte ich ja sehr viel interessanter gefunden.
Ja, hätte man machen können, ja.
Weil auch die Korilenko, gut, ich meine, die ist jetzt nicht so viel älter als Scarlett Johansson, aber
vielleicht war es ihre Mutti. Die Kleine, die sie getötet hat, war über Zeitreise ihre Mutti? Was? Nein. ja. Hätte man machen können, sicherlich, ja. Die andere Referenz halt, die ich auch schon angedeutet habe, Mission Impossible, weil da gibt's ja dann manchmal solche wilden Szenen, wo dann, und das hatten wir ja, glaube ich, auch in Captain America 2, wo Robert Redford ja mitgespielt hatte, Winter Soldier gesehen, dass es diese komische Technik im Marvel-Universum ja auch gibt, wo man sich ein falsches Gesicht aufsetzen kann und dann so Mission Impossible-mäßig, haha, ich ziehe das mal ab und dann bin ich eine ganz andere Person, habe eine ganz andere Körperspannung und Haltung und so und habe einen ganz großen Plan gemacht. Und dann gab es ja auch noch dieses Ding, ich breche mir meinen eigenen, was war das, irgend so ein Nerv im Gehirn, damit ich nicht mehr fremd kontrolliert werden kann, weil der Red Room Boss ja quasi Kontrolle über die Widows hat, dass sie ihnen niemals schaden können, was ich auch ziemlich pervers fand. Und überhaupt, wie der angelegt war, der hat mich wirklich die ganze Zeit an so Harvey Weinstein erinnert. Das habe ich, glaube ich, auch schon kurz erwähnt. Aber das fand ich irgendwie so sehr, sehr zeitgeistig, dass das für mich ist das Ganze, wie die Widows gefangen gehalten werden und kontrolliert werden von weißen reichen Männern, die glauben, dass sie alles machen können, halt wie so das perfekte Marvel-MeToo-Statement, was wahrscheinlich viele jetzt auch, also eine gewisse Anzahl an Leuten dann wieder aufregen wird, weil woke Marvel, Social Media Marvel und sowas, Social Media Warrior. Aber Leute, wenn ihr Marvel als Social Media Unterhaltung bezeichnet, dann habt ihr halt die Comics auch nicht verstanden, da kann ich euch nicht weiterhelfen.
Aber interessanterweise fand ich ihn für jetzt eine Referenz, eine aktuelle Referenz, nicht eklig genug.
Okay, ja.
Also weißt du, was ich meine? Klar, natürlich, immer wenn du so einen alten, in Anführungsstrichen, ein bisschen übergewichtigen, zu dicht rankommenden älteren Mann siehst, ne? Genau, ja. Dann denkst du natürlich immer an Harvey Weinstein, ihr müsst jetzt noch irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen humpeln oder so oder einen schlechten Anzug tragen, dann vielleicht noch viel mehr. Aber ich fand leider, und das hat mich fast ein bisschen gestört, wir haben ja sonst hat er ja nicht viel gemacht. Er hat sie kontrolliert, aber das war es ja auch. Und ich meine, wir wissen, alles, was Weinstein gemacht hat, ist ja tausendmal schlimmer und ekliger in Natura.
Ja, aber er hatte ja ein ganzes Black Widow-Netzwerk auf der ganzen Welt, das nur so wartete, darauf aktiviert zu werden. Und dann hätte er ja Regierungen stürzen können und alles Mögliche.
Klar, aber es war jetzt nicht, weißt du, gegenüber den Frauen. Also ich finde, das Eklige bei Weinstein war ja nicht in Anführungsstrichen die Filme, die er produziert hat, sondern was er den Frauen wirklich angetan hat. Also psychisch und vor allem auch physisch. Und hier war es, sage ich mal, dachte ich so, ja, er mind-controlt die irgendwie, er kontrolliert sie. Aber so blöd es klingt, also so auch vielleicht ein bisschen hart von mir, aber sonst passiert ja mit denen nicht viel. Also du weißt, was ich meine? Ich finde ja sozusagen die Realität tausendmal schlimmer.
Ja.
Also ich finde
Vergewaltigung. Also nicht zum Glück, ich weiß nicht, wie man das nennen soll.
Vergewaltigung finde ich tausendmal schlimmer, wenn du sozusagen, wenn du weißt, was mit dir passiert, als wenn du in Anführungsstrichen mind-controlled bist und, sag ich mal, von so einer Art von Missbrauch haben wir ja nichts mitbekommen. Vielleicht auch ganz gut, aber deswegen habe ich diese zeitaktuelle, zeitgeistige Referenz gar nicht gesehen, weil dafür war er mir viel zu lax.
Okay, ja, sorry. Ich fand, das war sofort die Lesart, die mir irgendwie in den Kopf geschossen ist, als ich das gesehen habe. Und deswegen dachte ich mir, für mich wertete das den Film so ein bisschen halt auch auf. Kann jeder natürlich auch anders sehen. Aber ich fand, das war schon eine kluge Entscheidung, dass man das so macht. Und irgendwann später, es ist so ein bisschen auch dieses, ist jetzt leider auch nicht mehr das passendste Beispiel, aber Buffy Season 7, wo dann am Ende, Spoiler, wo dann am Ende halt auch die Macht der Jägerin auf eine weitere Generation übertragen wird und dann nicht mehr nur Buffy die Einzige ist, sondern ganz viele Frauen zurückschlagen können, weißt du? Das ist so ein bisschen die unterschwellige Botschaft, die dann mitschwingt.
Also wie gesagt, ich glaube, dafür war es mir fast ein bisschen zu, klingt jetzt ein bisschen hart von mir, aber zu seicht, als dass ich da eine aktuelle Referenz gesehen habe. Ich fand es einfach einen ziemlich öden, langweiligen Gegner, weil ich auch dachte im Endeffekt, Adam, wenn du dir nur in Anführungsstrichen deine Nase kurz brechen müsst, dann könnten sie ja eigentlich auch bei allen Black Widows die Nase brechen und bräuchten noch nicht mal ein Gegengift.
Ja, aber die müsstest du natürlich erstmal dazu bringen können, wenn sie quasi darauf erpicht sind, dich auf jeden Fall umzubringen, weil es dir irgendwer eingetrichtert hat.
Ja, aber ich fand, das war so, also irgendwie, ich fand, das war echt ein bisschen dämlich. Aber finde ich ja gut, dass es dich, sag ich mal, doch, dass es dir näher gegangen ist oder wie du die aktuelle Referenz auch gesehen hast. Ich glaube, wie gesagt, sie ist so seicht, als dass die Woke-Kritiker, weißt du, das überhaupt kritisieren können.
Ja. Weiß nicht, bin ich gespannt.
Meine? Ja, bin ich auch gespannt. Ich glaube, es ist ihnen fast zu, weißt du, das ist zu, die Kritik ist zu dünn.
Die wollen wahrscheinlich die Actionfiguren von dem Red Room Dude haben, einfach.
Ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, ich habe da mit dem M-Kampf und dem Endgegner und dem generellen Plan habe ich nicht viel mit anfangen können. Denn klar, hast du recht, sie hätten jetzt mit den Black Widows hätten sie ganze Diktaturen irgendwie ins Leben rufen können oder stürzen können oder was auch immer. Aber wir haben davon ja nichts gesehen. Also wir haben von dem Ausmaß, was er eigentlich für eine Macht hat mit diesen Black Widows, bis auf die Karten, die sehr so Bond-mäßig waren ungefähr, haben wir nichts gesehen davon.
Ja, stimmt. Das ist so auch ein bisschen typisch Marvel, dass man was androht, aber natürlich hinterfragen kann, warum hast du den Plan da nicht schon lange ausgeführt? Worauf wartest du eigentlich?
Na, so,
das okay. Ist so Bond halt tatsächlich. Ich halte meinen Schurkenmonolog, aber genau. Führe ihn da nicht aus.
Genau, ja, ja. Ich werde die Welt erobern mit diesen Frauen, die ich schon seit 10 Jahren kontrolliere, es aber bis jetzt nicht gemacht habe. Aber ich werde es gleich tun, wenn ich diesen Knopf drücke.
Und just komm, in diesem Moment, genau, warte nur noch kurz. Oder hast du noch irgendwie was vorbereitet?
Und also das fand ich so ein bisschen schade. Es zog sich bei mir dann eher in so ein bisschen lächerliche und unrealistische, gut, was jetzt auch ein bisschen merkwürdig ist bei einem Marvel-Film, aber da war bei mir es hat nicht funktioniert, sorry.
Ja gut, kann man so oder so sehen.
Ja.
Vielleicht, das ist halt dann auch schon fast das Ende vom Film. Es gibt auch noch eine Abspannszene, das ist man ja von Marvel gewohnt. Und da ist halt interessant, da war auch ein anderes Timing geplant, denn die Abspannszene spielt nach den Ereignissen von Avengers Endgame. Und da ist ja Black Widow schon gestorben, weil sie sich geopfert hat. Und dort sehen wir dann Florence Pugh, aka Yelena, am Grab von Natasha, die dann so ein bisschen sich um die Grabpflege kümmert. Da sind ganz viele Sachen niedergelegt für sie und so.
Sich um die Grabpflege kümmert?
Naja, sie macht da so ein bisschen Staub weg.
Das klingt so, als ob sie irgendwie Gärtnerin ist oder so.
Und dann wird das halt Marvel-typisch wieder durch einen Gag gebrochen, denn Julie Louis-Dreyfus ist da als Valentina, die wir nämlich schon gesehen haben in The Falcon and the Winter Soldier. Aber eigentlich sollte timinggerecht in Black Widow der erste Auftritt erfolgen. Und wir sehen, dass die Florence Pugh inzwischen in ihren Diensten arbeitet, weil es ist ja dann auch wieder ein bisschen Zeit vergangen, mindestens 5 Jahre nach dem Zeitsprung auch mit dem Snap und dem Blip und so. Und sie zeigt ihr ihr nächstes Ziel und es ist der Mann, der verantwortlich ist für den Tod von Natasha. Und dann sehen wir Hawkeye, Clint Barton, Jeremy Renner. Was man auch schon weiß, wenn man die Casting-Meldungen genau verfolgt, weil Florence Pugh wird auch Teil der Hawkeye-Säge sein, die wahrscheinlich noch in diesem Jahr oder vielleicht Anfang nächsten Jahres, da ist man ja so ein bisschen unsicher, bei Disney Plus zu sehen gibt, wo dann 2 Hawkeyes quasi nach der Vorlage vom Comic Run von Matt Fraction und David Ayer ihre Abenteuer erleben und Florence Pugh wird dann auch wieder Teil davon sein.
Ja, also das zum Beispiel ging mir wieder nah. Also, dass sie dann am Grab war und wir den Grabstein sahen, das fand ich schon, ja, das ging mir wirklich nah. Im Endeffekt aber auch das, was du jetzt alles erzählst, ja, also ich freue mich ein bisschen drauf, freue mich auf die Hawkeye-Serie, klar. Ich freue mich auf Florence Pugh wiederzusehen. Aber es war jetzt nicht so, also ich weiß nicht, ob du die Endcredit-Szenen auch bewertest. Es war so eine durchschnittliche, in meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das?
Man hätte vielleicht noch ein bisschen was anderes erwartet. Ich glaube, es gab auch wirklich nur eine, oder wir haben jetzt nur eine gesehen in der Pressevorführung. Beziehungsweise es gibt halt so eine Szene, die ist kurz vor dem Vorspann, wo Natasha halt ihren Quinjet bekommt von Mason und dann aufbricht und die anderen Avengers aus dem Knast holt. Könnte man auch fast als Credit-Szene bezeichnen. Ja, aber diese Florence Pugh-Yelena-Szene ist halt so ein bisschen für Eingeweihte, würde ich sagen. Weil wir sehen in Phase 4 vom Marvel-Universum, was ja hauptsächlich durch die Serien getragen wird von Disney+, Plus, 2 Sachen. Und die habe ich auch schon öfter mal im Podcast erwähnt. Die Vorbereitung der Young Avengers, das war aber eher so WandaVision-Territory und auch ein bisschen The Falcon and the Winter Soldier. Da haben wir den Enkelsohn von dem Proto-Captain America gesehen, von dem schwarzen Isaiah Bradley. Und wir sehen etwas auch in Falcon and the Winter Soldier mit John Walker, der ja von Valentina rekrutiert wurde, und jetzt Valentinas Rückkehr, nämlich die Vorbereitung von entweder den Thunderbolts als schurkische Avengers oder den Dark Avengers, je nachdem, wie man es im MCU nennen wird. Da gibt es mehrere Optionen. Und Valentina könnte auch entweder die Rolle übernehmen, die im Comic Norman Osborn hat. Und Norman Osborn ist ja wahrscheinlich Spider-Man Sony gebunden, deswegen wird sie wahrscheinlich so Stellvertreterin sein. Und der hatte im Comic irgendwann die Organisation Hammer. Aber Valentina hat in den Comics eine Organisation namens Leviathan und die ist eher so das russische Äquivalent zu S.H.I.E.L.D. gewesen oder zu Hydra. Und ich glaube, das versucht man jetzt aufzubauen, indem sie halt so eine Shadow Avengers, Dark Avengers zusammenstellt, wo John Walker halt als Cap-Verschnitt dabei war. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass sie den Taskmaster eher verpflichten als Yelena. Vielleicht ist das auch passiert. Aber das ist dann halt so eine böse Avengers-Gruppierung, die dann irgendwann mal aus den Schatten herauskommt. Und es gibt in den Comics ja so eine Skrull-Invasion und eine Secret-Invasion-Serie ist auch schon bei Disney Plus geplant. Also da ist einiges am Köcheln, wenn man denn weiß, was da am Köcheln ist. Ist natürlich, glaube ich, dem 0815-Zuschauer vielleicht sogar ein bisschen zu hoch. Ich merke es an deinem Lachen auch schon, Hanna. Aber das ist halt so Sachen, die man dann beobachtet, wenn man so ein bisschen mehr in der Materie drin ist.
Ich finde Hammer eine geile Abkürzung.
Ja, es gibt ja Sword, Shield, Hammer und das liebt ja Marvel mit ihren Akronymen, dass sie dann da Punkte dazwischen setzen und Spectre. Auf Teufel komm raus dann diese Abkürzung für so eine Organisation haben. Es gibt ja auch AIM, irgendwas anderes gibt es bestimmt auch noch.
Spectre bei Bond.
Ja, Next Wave gibt es auch noch. da gibt es ganz viel, wo sie sich freuen, wenn sie sowas mal machen können.
Na Judy, aber ich glaube, dann haben wir es, oder?
Nur ganz kurz, ich möchte es nicht in aller Ausführlichkeit wie sonst machen, was als nächstes dran ist bei Marvel, What If, Zeichentrickserie im August. Dann kommt Shang-Chi ab September, Eternals ab November, Spider-Man im Dezember. Das sind die ausstehenden Sachen. Und eventuell noch Hawkeye und Miss Marvel, wobei da nicht hundertprozentig sicher ist, ob das jetzt 2021 oder 2022 sein wird.
Einen Punkt habe ich doch noch auf meiner Liste. Und du hattest es ja schon angedeutet, der Humor von Black Widow. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich das Zusammenspiel und die witzigen Momente von Florence Pugh am besten fand. Also dieser Joke mit wie Black Widow posed, fand ich, war eigentlich der beste in dem ganzen Film. Ich fand oft, dass hier Red Guardian und Harbour, klar, ich mag ihn irgendwie und ich finde, er spielt es auch süß, aber hat so ein bisschen nicht funktioniert. Wenn du sagst, ne, er hat den Raum nicht gelesen, witzig fand ich es auch nicht. Ich muss auch sagen, dass in der Pressevorführung, klar, mit 30 Journeys auch immer schwierig zu sagen, aber es hat auch kaum jemand gelacht.
Also ja, war auch bei mir so. Da war ich der Einzige, der es witzig fand.
Das ist süß, wenn ich nicht böse sitze und du dann wirklich der Einzige bist, der bei jedem Joke irgendwie lacht.
Fucking Journeys.
Deswegen würde ich sagen, also jetzt, Eva, ich fand, sie haben versucht, ein bisschen Humor reinzubringen, aber es hat auch nicht wirklich geklappt.
Ja, wobei ich glaube, wenn du dann irgendwie 400 Marvel-Fans hast, dann lacht man da auch mehr, als wenn da jetzt irgendwie 30, 40 kritische Journeys mit Maske im Kino sitzen. Ja.
Ja. Aber das wollte ich noch kurz erwähnen. Ja, aber krass, dann ist ja bei Disney Plus noch einiges am Start. Aber hast du momentan was gesehen, was du noch als kleinen Serienfilm oder Showtipp abgeben kannst an die Hörer und Hörerinnen?
Ich gucke gerade Rick and Morty wieder, da ist ja die neue Staffel bei Sky gestartet. Da hat mir die zweite Folge ziemlich gut gefallen. Aber das ist ja so ein Dauertipp bei mir. Ich müsste nochmal überlegen, ob ich noch irgendwas hatte. Sweet Tooth habe ich ja neulich schon empfohlen. Irgendwas Witziges hatte ich noch. Hatte ich Run the World schon mal im Podcast empfohlen?
Nee, da wollte ich dich noch zu fragen, weil ich habe mich gewundert, dass du sie auch erwähnt hattest bei den Best of Quartal 2.
Ja, weil es ist halt so ein Sex and the City für eine neuere Generation, auch für eine modernere Generation, würde ich sagen, mit vier Ladies aus Harlem. Kann man sich angucken, ist auch ziemlich sexy, viel sexier als Sex and the City, würde ich fast sagen, weil freizügiger und Stars ja sowieso so ein bisschen, was mir neulich auch wieder bei anderen Screenern aufgefallen ist, sehr sexy ist, ja. Um nochmal das Wort Sex zu sagen. Sex.
Stimmt.
Hier kann man sich angucken. Halbstünder mit so im Sex and City Spirit.
Okay. Ah, das ist ja ganz gut. Das könnte mir ja auch gefallen. Ich habe einen anderen Tipp für dich. Und es ist ein bisschen ein Show-Tipp, aber ich glaube, ich werde ihn trotzdem erwähnen, einfach weil es namentlich so gut passt.
Diese Beast-Dating-Show mit den Masken?
Läuft die schon?
Nicht, oder?
Nee. Die läuft noch nicht, oder?
Nein, aber bester Trailer der Welt.
Denk dran, ich habe ja Angst, wenn es so, ich mag ja gar nicht, wenn sich so Realität mit so Masken oder Puppen mischt, weißt du? Mein Albtraum war ja immer noch als Kind die Fraggles. Weißt du, das ist ja eine normale Welt, wo dann diese komischen Fraggles rumlaufen.
Aber bessere Masken als bei Jupiter's Legacy.
Nein, und ganz ehrlich, also ich dachte ja, das wäre eine Furry-Doku oder so. Das macht mich, finde ich ja auch total spooky. Ich bin da raus, Adam. Also sobald etwas so ein bisschen...
Bist du wirklich raus, Anna?
Nein, wirklich. Ich hatte schon bei dem Vorspann von Evo Staffel 2 mit den Masken, fand ich schon komisch. Und das waren zumindest noch echte Körper. Nee, also wie gesagt, so Tiermasken, die dann auch noch so komisch echt aussehen auf Menschenkörpern, finde ich total... Ich finde das spooky, wirklich. Da kannst du mich mit jagen. Auch hier Roger Rabbit fand ich schon spooky, wenn so, weißt du, Animation auf real trifft. Mhm. Was ich aber jetzt als Tipp hatte, und ich weiß nicht, ob du da jemals reingeschaut hast, ist ja auch sehr bekannt, und zwar die UK-Show Taskmaster.
Nee, ich glaube, das hatte Mario mal empfohlen, aber worum geht's da nochmal?
Genau, Mario und ich haben auch schon getaskmastert im Redaktionschat. Und zwar, das ist hier Greg, ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, Greg und sein Kompagnon Alex. Die haben so eine Show, wo sie halt 5 Comedians einladen, britische Comedians. Und die müssen halt so ganz alberne, niedliche Tasks bestehen. Und die Tasks finden teilweise im Studio statt, aber die witzigen sind eigentlich eher in so einem komischen, normalen Haus auf dem Land irgendwo in England. Und es ist einfach so bezaubernd. Das ist auch so eine ganz, weißt du, so eine ganz warme UK-Show. Also die machen sich nicht gegenseitig fertig. Es geht eigentlich eher um, wie lösen jetzt Menschen solche sehr simplen Tasks? Und die Tasks oder die Aufgaben sind halt so ganz banale Aufgaben wie, ich weiß nicht, berechne den Umfang des Caravans in Baked Beans oder Oh Gott, mache den höchsten Splash oder so. Weißt du? Also so, du kannst eigentlich alle Sachen dann auch aus dem Haus benutzen dafür. Und es ist wirklich interessant, einfach wie kreativ diese Aufgaben sind, wie interessant unterschiedlich die Menschen einfach so eine Aufgabe lösen. Und die Comedians sind natürlich wahnsinnig charmant. Und man kennt sie meist, also ich kenne die meisten Comedians dann eher so aus Serien, da ja viele auch Comedians irgendwie in UK auch in Serien mitspielen. Und es ist einfach so bezaubernd. 45 Minuten auf YouTube sind alle Folgen. Also ihr könnt von Staffel 1 bis Staffel, ich glaube aktuell 10 oder 11 gucken. Es sind immer 10 Folgen und es ist bezaubernd. Und komischerweise ist es perfekter Eskapismus. Einfach so eine sehr warme, alberne, witzige Show.
Ah, doch. Guck mal, jetzt, wo du warm und witzig und Eskapismus sagst. Central Park, Staffel 2, Apple TV Plus. Bitte, schaut Central Park. Die schönste, wärmste, musikalischste, glücklich machendste Serie. Und da habe ich auch ein schönes Interview geführt mit Leslie Odom Jr., was ihr gerne lesen könnt. Sehr guter Mann.
Sweet. Ja, und so, beste Stimme bei Hamilton finde ich immer noch. Ja. Aber nur kurze Klammer noch zu Taskmaster, auch wenn du gerade an Central Park denkst. Sie haben ja in Deutschland auch mal versucht, es umzusetzen. Und daher kam der Name auch. Deswegen, ich habe es nochmal nachgeschaut. Und zwar 2017 hatte hier RTL hat die Rechte gekauft.
Oh.
Und wollte mit Atze Schröder das umsetzen. Oh Gott. Mhm.
Do not want.
Und da haben sie scheinbar schon ein oder zwei Piloten auch gedreht, die jetzt irgendwo im Giftschrank sind. Und ich dachte mir auch, wie schade. Das ist wirklich so die verkehrteste Kombo, die man sich vorstellen könnte. Also das Format, glaube ich, würde sehr gut funktionieren. So ein bisschen so in diesem, ich weiß nicht, Böhmermann-Universum oder selbst Heute-Show, so danach vielleicht. Selbst auf Arte, glaube ich, würde es eher funktionieren, weil es halt wirklich, es ist nicht anspruchsvoll, aber es ist eher, weißt du, lieb und positiv. Es ist jetzt
mit Hoeker vielleicht.
Wie bitte?
Mit Hoeker als Taskmaster.
Den kenne ich gar nicht.
Bernhard Hoeker, der ist öfter mal bei so ARD-Quizzes dabei.
Also einfach nimm irgendeinen jungen, witzigen, weißt du, charmanten Dude. Und wie gesagt, schaut einfach mal rein. Wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr schauen sollt bei YouTube, Taskmaster, ihr könnt, glaube ich, in jeder Staffel anfangen.
Oder Pastewka, sowas, jemand vielleicht.
Ja, Pastewka könnte auch funktionieren. Ja, zum Beispiel. Aber dann natürlich nicht Atze Schröder oder hier, weißt du, Mario Barth?
Mario Barth.
Oder so, weißt du, nein, nicht solche Leute und nicht bei RTL, das hat da gar nichts zu suchen. Das ist wirklich, denk dran, weißt du, Mario ist großer Fan, weißt du, ja. Das sagt ja auch schon alles eigentlich. Nee.
Ja, Wholesale-Content ist immer gut, wenn man gerade mal was braucht und ich glaube, das klingt wie etwas, was man sich mal anschauen könnte auf
und
jeden
süß.
Fall.
Süß, ich bin schon kurz davor, jetzt im Sommerurlaub auch so eine Taskmaster-Geschichte zu organisieren im Haus.
Wie du immer Taskmaster sagst.
Taskmaster, sorry. Taskmaster, Taskmaster. nee, ich bin schon kurz davor, mir bestimmte Aufgaben auszudenken. Ja, nee, also großer, bin wirklich ganz begeistert. Das macht wahnsinnig Spaß. Aber ja, cool. Juli, Adam, dann haben wir
Feedback wir's. Gerne, podcast@serienjunkies.de oder unter den Artikel. Und ihr hört uns natürlich in anderen Podcasts auch bald wieder. Also schaut einfach mal ins Archiv, hinterlasst bei Apple Podcasts Bewertung, darüber freuen wir uns. Und dann hören wir uns sehr bald hier an dieser Stelle wieder.
Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.